Chemnitzer Linux-Tage 2016, Sonntag, 17 Uhr. Ist schon wieder fast vorbei, so ein Wochenende fliegt rum wie nichts. Jetzt haben wir aber noch einen interessanten Vortrag von Jörg Schilling, der das Ganze, den ganzen Strang zu Shell noch in dem Sinne abschließt, dass wir uns auch noch darum kümmern, dass diese ganzen Forks von den Shells und die ganzen Varianten, ja, die man wählen kann, sich auch irgendwo nicht zu sehr auseinander entfernen, dass sie an Standards halten. Und da reden wir von POSIX, an den Standards sicher auch die vielen Programme, die wir da als kleine Helferlein gesehen haben, halten sollten. Und da schauen wir mal, wie daran gearbeitet wird und dass auch solche Sachen, wie vorhin schon genannt, solche Grauzonen eigentlich gar nicht erst entstehen sollen. Bitte schön, Jörg Schilling.
Gut, also zu dem Thema Grauzonen werde ich jetzt hier erstmal nichts erzählen. Der Vortrag, also erstmal wollte ich sagen, POSIX ist, weiß keiner so richtig, was es heißt. Das ist ein Vorschlag von Stallmann mal gewesen, irgendwie irgendwie Ende der 80er Jahre. Das soll einfach so ähnlich aussehen wie Unix. In diesem Vorschlag wollte ich erstmal so ein bisschen erklären, wie die Standardisierung in dem POSIX-Gremium funktioniert. Wer das standardisiert, ob man mitmachen kann. Und am Ende erkläre ich ein bisschen was darüber, was wir im Augenblick so für Probleme mit dem Shell haben, wo die einzelnen Implementierungen auseinander weglaufen und wo die gröbsten Probleme gesehen werden aktuell, dass man so im Standard was machen muss. Vielleicht noch was vorweg. Im POSIX kann man mitmachen, das ist ein offenes Gremium und ganz wichtige Sache ist, es gibt im POSIX-Standard auch Bugs drin. Also, und wenn man der Meinung ist, da ist irgendwas falsch, dann ist es häufig auch ein Bug im POSIX-Standard und man sollte dann nicht das tun, was also einige Linuxer machen, diesen Bug implementieren, sondern vielleicht mal nachfragen beim Standardkomitee, ob man da einen Bug entdeckt hat. Denn die Leute, die den POSIX-Standard machen, die haben wirklich jahrelange Erfahrung mit Unix und dass die Dinge spezifizieren, die nicht vernünftig sind, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, wieso brauchen wir überhaupt die Standardisierung? Es fing damit an, irgendwie 1969 ist Unix ja entstanden, weil es ein Projekt namens Multics gab, übrigens mit CS am Ende, was unheimlich viel von dem können sollte, was übrigens modernes Unix kann. Das war von vornherein mit Shared Libraries geplant und mit unheimlich vielen schicken Features wie MMAP, was ja Jahre gebraucht haben, bis die dann, also 20 Jahre später kam es in Unix erst. Und das Problem war, damals sah man, das wird so schnell nichts und dann kam jemand auf die Idee, bei AT&T etwas anzufangen, eher als Verballhornung. Das hieß dann statt dem Multics-Projekt Unix, aber auch mit CS am Ende. Und das wurde erstmal privat bei AT&T entwickelt an der rumstehenden PDP-7. Ja, irgendwann wurde Unix veröffentlicht und unabhängig davon von mehreren Seiten entwickelt. Das hat zu einer Divergenz geführt. Nicht jeder entwickelt einfach weiter, das, was man also im Open-Source-Bereich auch als Fork kennt. Und wenn man das eine Weile laufen lässt, bei Unix läuft das jetzt seit 40 Jahren so, dann entwickeln sich die einzelnen Dinge ziemlich weit voneinander entfernt. So, das heißt, in der Anfangsphase gab es überhaupt kein Problem, weil alles von AT&T kam. Dann, das war, wie gesagt, 1969 startet das Unix-Projekt, 1971 wird Unix erstmalig innerhalb von AT&T auch verwendet. Das heißt, es hat dann einen gewissen Brauchbarkeitsstand erreicht. 72 sind übrigens erst die Pipes erfunden worden, was aber immer noch relativ früh ist. Und da gibt es einen interessanten Vortrag, den Stephen Bornmeier halten hat, wo er erklärt, dass an dem Tag, nachdem die Pipes eingeführt worden waren, bei Unix sich kein Mensch mehr vorstellen konnte, wie es ohne Pipes geht. Und ich glaube, ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie es ohne geht. So, dann Mitte der 70er Jahre kam so ein Textverarbeitungsprogramm in Unix dazu, das war das Terov. Und das konnte, so Kapitelchen nennt man das, sind nämlich, ich habe es hier extra mal gezeigt, das sind nämlich kleingeschriebene Großbuchstaben. Unix ist nämlich nicht einfach nur Großbuchstaben, sondern richtig geschrieben sind es kleingeschriebene Großbuchstaben, die so einen Tick größer sind als die Kleinbuchstaben. Und da fand es jemand so nett und hat ein bisschen rumexperimentiert, was schick aussieht. Und dann hat er also gleichzeitig aus Unix mit CS ein Unix mit IX am Ende gemacht. So um 77 sind die ersten Versionen von Unix dann halt aus AT&T rausgekommen, zum Beispiel an die Universität Berkeley. Und in den frühen 80er Jahren war es zumindest an den Unis, wo man also im Forschungsumfeld damit umgegangen ist, das BSD Unix auch das dominante Unix-System. 82 kam die Firma Sun, die ist da gegründet worden von der Hauptgründer war der Andreas von Bechtesheim, das ist ein Deutscher aus Hamburg, der da mal ursprünglich bei Jugendforsch gewonnen hat, dann ein Stipendium gekriegt hat, in die USA rüber ist und an der Universität Stanford studiert hat. Und die ist eine Privatuni, die hat so viel Geld, dass die damals halt richtig große Schränke mit Elektronikbauteilen rumstehen hatten, wo jeder Student hingehen konnte und sich ohne irgendwas zu bezahlen Bauteile rausnehmen konnte und was daraus basteln. Und der hat da halt einen Rechner draus gebaut mit dem 68000. Und Sun ist übrigens eine Abkürzung für Stanford University Network. So, die erste Sun lief übrigens mit AT&T Unix. Das liegt daran, der 68000 Prozessor ist ein Design-Bug. Das Ding funktioniert nämlich nicht richtig, der kann bestimmte Ausnahmen nicht richtig behandeln. Und die virtuelle Speichererweiterung, die es in BSD Unix gab, die konnte man erst im 2010 implementieren. Neben dem, was in den Unis passiert ist, sind aber alle anderen kommerziellen Unix-Systeme meistens auf AT&T Unix basiert. Und da hat AT&T Anfang der 80er Jahre extra eine eigene Firma gegründet, die sie Unix System Laboratories nannten, USL, und wo sie halt tatsächlich dann, nachdem AT&T in den USA auch kein Monopolfirma mehr war und Unix verkaufen durfte, nämlich vor 1982 war AT&T in den USA eine Monopol-Telekommunikationsfirma und die durfte damals alles außer Telefon Dienstleistungen nicht verkaufen. Die durften nur das Monopol verkaufen, das waren Telefondienstleistungen und Unix war es nicht, also mussten sie sich überlegen, entweder verschenken es oder aber wir dürfen es halt nicht aus dem Haus rauslassen. Und das ist der Grund, warum Unix eigentlich verschenkt worden ist und überhaupt so in die, als Quellcode in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil sie es nicht verkaufen durften. Ja, wie ging das dann weiter mit der Standardisierung? Also da hatten wir also schon Anfang der 80er Jahre eine gewisse Divergenz und da bildete sich dann in Europa von einigen europäischen Firmen, die mit Unix arbeiteten, diese X-Open-Standardisierungsgruppe. Und 1986 fing man dann in den USA den ersten POSIX-Standard, der auch unter dem Namen IEEE 1003.1 bekannt ist. Damals hat das Internet übrigens noch gar keine Rolle gespielt. Also ich habe damals über die Firma, wo ich da gearbeitet habe, dann gesagt, ich brauche mal so einen Standard. Und dann hat sich jemand gekümmert und der hat dann irgendwann für 300 Mark in Buchform den damals aktuellen Draft besorgt. Ja, dann Ende 87 kam der größte Umsturz im Unix-Umfeld. Die Firma Sun hat SunOS 4 fertig gemacht mit MMAP, was ja dann die Basis für alle modernen Unixe geworden ist. Und das hat die AT&T so beeindruckt, dass sie mit AT&T einen Vertrag darüber abgeschlossen haben, System 5 Release 4. Aus System 5 Release 3 von AT&T und SunOS 4.0 von Sun zu bauen. Und das hat dann andere Unix-Hersteller in eine Angstsituation versetzt. Da haben dann gewisse andere Firmen, zum Beispiel DEC, IBM, HP, die Open Software Foundation als Reaktion darauf gegründet und haben dann gesagt, wir werden jetzt aber auch sagen, wie Unix aussehen soll. Nicht, dass da AT&T uns dominiert. Unix International wird dann 1988 wiederum als Gegenidee zu der Open Software Foundation von AT&T und Sun gegründet. Das heißt, da ging es richtig los. Das nannte man übrigens damals Unix Wars. Und in der gleichen Zeit gab es auch noch etwas, was ja heute auch noch immer bekannt ist, nicht Tar Wars. Da konnte man sich, da haben sie sich gestritten darum, was der beste, das beste Archivierungsprogramm ist. Ja, manche schreiben auch ein S davor, ne? 1993 sind dann, fing es dann wieder an, dass sie sich so ein bisschen zusammengeraffelt haben wieder. Dann kam halt die Open Software Foundation, die haben halt etwas gegründet, was COSECA hieß. Die haben sich dann wieder zu einer neuen Open Software Foundation zusammengelegt und das war auch die gleiche Zeit, wo kurz danach dann halt AT&T Unix an Novell verkauft hat. Da ging also ganz viel innerhalb kürzester Zeit los. Und 1996 hat sich das Ganze dann beruhigt. Da ist also eine neue Open Software Foundation, die da 1993 gegründet worden ist und X-Open von den Europäern zur Open Group zusammengeschlossen worden. So langsam kommen wir jetzt wieder in den Zustand, den wir jetzt haben. Das heißt, wir hatten früher POSIX, was also vom IEEE kam und der erste Standard, der da rauskam, war 1988. Da waren aber so wenige Dinge drin beschrieben, dass man, wenn man auf Basis von diesem POSIX 1988 Standard etwas gebaut hat, dann konnte man sich nicht sicher sein, dass zwei Systeme, die beide gesagt haben, sie sind POSIX 1988 konform, dass man dazwischen überhaupt Programme im Quellcode austauschen konnte, weil da einfach viel zu wenig drin stand. Und darum war es also von Anfang an so, dass also Behörden, die zum Beispiel Unix als Systeme gefordert haben, gleich gesagt haben, nein, also POSIX allein reicht nicht, wir verlangen halt auch noch die ganzen Zusatzpapiere, die die X-Open erarbeitet hat, und erst dann sagen wir, das ist ein standardkonformes System. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass aus diesen ganzen Standardisierungsgruppen zum Schluss eine gemeinsame Arbeitsgruppe entstanden ist. Das war so Mitte, Ende der 90er Jahre. Und das ist jetzt auch der aktuelle Zustand noch. Die heißt Austin Group und es ist eine gemeinsame Arbeitsgruppe von dem IEEE, von der Open Group, die halt aus dem X-Open entstanden ist und von ISO, IEC, JTC1 und von ISO, IEC hieß das übrigens der Standard 9945. Hat man vielleicht auch mal irgendwo gelesen. So, wie funktionieren die nun? Am besten erkläre ich mal die Arbeitsmittel. Es gibt also eine öffentliche, offene Mailingliste, da kann sich jeder eintragen. Die Mailingliste, wo die steht, kommt nachher auf einem der nächsten Folien. Es gibt eine private Mailingliste, da kommen nur die Leute rein, die in der Telekonferenz teilnehmen. Es gibt ein öffentliches und auch offenes Bug-Tracking-System mit Mantis. Da kann auch jeder, der sich dafür interessiert, sich selbst einen Bereich anlegen und kann also auch Bugs melden. Und das tun auch relativ viele Leute. Und wenn einer von euch irgendwie der Meinung ist, da stimmt irgendwas an POSIX nicht oder das kommt mir komisch vor, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt eine Mail in die öffentliche Mailingliste, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob es ein Bug ist, oder wenn man glaubt, dass es ein Bug ist, dann sollte man es eigentlich auch gleich eintragen in dieses Mantis Bug Tracking System. Ja, einmal pro Woche gibt es eine über ein Telekonferenzsystem, eine anderthalbstündige Telekonferenz, wo etwa 10 Leute daran teilnehmen. Während diese Telekonferenz läuft, gibt es auch ein Etherpad, wo man miteinander gemeinsam Sachen aufschreibt, die man dann besser diskutieren kann, mit Cut and Paste. Und dann gibt es auch so 2-3 Mal im Jahr ein Treffen der Mitglieder, Das sind aber nicht alle Mitarbeiter, weil die Mitglieder sind halt nur zahlende Leute. Und wer da also einfach so freiwillig mitmachen will, der ist dann halt da nicht dabei. Ja, in der Austin-Gruppe laufen halt diese Bug-Reports über Mantis an und einmal die Woche gibt es halt diese 1,5-Turnier-Telekonferenz und da werden diese Bugs besprochen und es werden Lösungen erarbeitet. So eine Lösung kann sein, das ist gar kein Bug. Dann wird das Ding geschlossen. Oder aber das andere Extrem, ja, du hast vollkommen recht, wir übernehmen es genauso, wie du es vorgeschlagen hast. Und die andere Sache ist, es gibt Diskussionen, die mehr oder weniger lange dauern. Wir hatten zwar schon, wir haben im Augenblick zum Beispiel einen Verzug zwischen den eingestellten Bugs und der Bearbeitung von über einem halben Jahr, weil wir im letzten Herbst ein halbes Jahr an einem einzigen neuen Feature diskutiert haben, was so komplex war, dass wir einfach nicht vorangekommen sind. Die Teilnehmer, die üblichen, sind 10 Leute. Ich habe die jetzt mal nach dem Nachnamen sortiert, dass da also nicht irgendwelche Präferenzen sind. Der Eric Blake, der ist von Red Hat, der meldet sich gelegentlich mal. Dann haben wir Don Cragen, der ist in einer der Entlassungswellen kurz vor der Sun-Auflösung gefeuert worden. Der ist da jetzt als Privatmensch da und als Mitglied von IEEE. Das ist jemand, der sehr viel Ahnung von Unix hat, der ist also auch schon ganz von Anfang an bei Sun dabei gewesen. Das ist jemand, der sehr gut mitarbeitet. Dann haben wir den Geoff Clare, der sitzt in London. Das ist der Mensch, der die Testskripte schreibt. Und wenn also irgendein Unix-System zum Beispiel als konform getestet wird, obwohl es das nicht ist, dann ist als eines seiner Testskripte nicht so ganz gut gelungen. Dann haben wir einen David Klisselt von IBM, der ist fast immer ruhig, aber der spendiert das Telekonferenzsystem. Das muss ja auch jemand bezahlen, das kostet nämlich richtig Geld, wenn man bei AT&T so ein System hat, was viele, viele Konferenzteilnehmer ohne Echos und ohne Probleme mit dem Aufschalten vertragen kann. Dann haben wir Roger Faulkner, das ist auch ein ganz alter Mensch von Sun. Der ist also auch so seit 82, 83 bei Sun dabei gewesen, jetzt bei Oracle. Da habe ich den Eindruck, der ist irgendwann mal dazugekommen, nachdem die Sunnies mitgekriegt haben, dass ich praktisch immer da drin bin. Der ist auch sehr ruhig. Dann haben wir den Richard Hansen, der ist in BBN. Wer weiß, was BBN ist? Und?
Mr. Hibbel.
BBN ist die Firma, die die Grundlagen fürs Internet gelegt hat, also eigentlich fürs ARPANET. Die auch die erste Hardware da gebaut haben, die sogenannten IMPs, Internet Message Prozessoren. Das waren so Telefonzellen, mit denen große Geräte, mit denen 1969 die ersten Systeme miteinander Kontakt aufgenommen haben. Der Richard Hansen ist der Mensch, der aktuell am meisten schreibt und sich auch sehr viel Mühe gibt, gute Formulierungen zu finden. Der Andrew Josie ist der Chair von der Open Group, der ist eigentlich im Wesentlichen immer dafür verantwortlich zu sagen, wie es weitergeht. Dann bin ich dabei. Von mir kommen relativ viele von den Vorschlägen und das heißt, also wenn man so mal mithört, wird man feststellen, die meisten Leute, die Leute, die am meisten sagen, sind also der Richard Hansen, ich, dann der Geoff Clare, Don Cragen und ein bisschen halt auch noch der Nick Stroughton. Von dem kommen auch relativ gute Ideen manchmal. Das ist auch jemand, der sehr, sehr lange im Unix-Umfeld schon tätig ist. Und wenn man das mal zusammenzählt, dann kommen wir da bei jeder Telekonferenz auf über 300 Jahre Unix-Erfahrung. ja, wie läuft das Ganze jetzt? Ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, mit so einem Fehler umzugehen. Wenn man einen Bug geschlossen hat, dann wird er danach klassifiziert, je nachdem, in welche Richtung man ihn einschätzt. Zum Beispiel TC1, das ist lange vorbei, Technical Corrigendum 1. Aktuell ist es gerade so, dass TC2 von der aktuellen Release abgeschlossen ist und zur Abstimmung vorliegt. Es kann aber auch sein, dass man sagt, das Teil stellen wir absichtlich zurück in die nächste Release, weil das ändert Verhalten und das wollen wir halt innerhalb einer Standardnummer nicht verändern, sondern da wollen wir eigentlich nur Defekte in dem POSIX-Text korrigieren. Ja, in regelmäßigen Abständen werden die Ergebnisse dann den stimmberechtigten Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Da haben wir jetzt gerade seit Ende letzten Jahres es durch, dass die ganzen Ausdienleute schon zugestimmt haben. Und jetzt haben wir noch ein halbes Jahr Abstimmung von den IEEE-Leuten. Die brauchen ein bisschen länger. Und wenn die zugestimmt haben, das passiert von den IEEE-Leuten, kommt normalerweise überhaupt keine Meldung, sondern das dauert einfach ein halbes Jahr und dann kommt das okay und dann wird der neue Standard, der dann fertig geworden ist, also auch veröffentlicht. Aktuell dieser Standard, der jetzt also im Sommer rauskommen wird, der heißt Issue 7 TC2. Den gibt es, wenn man sich das angucken will, kann man in Mantis reingucken, da stehen halt immer Deltas drin. Das heißt, wenn man wissen will, wie sieht es aktuell aus, muss man sich bei Mantis reintun, da, um das nur sehen zu können, muss man sich nicht mal einloggen. Da muss man dann natürlich gucken, was ist der Bug, der zu meinem Problem gehört. Die Leute, die da mitarbeiten, also das sind halt die Leute, die in dieser privaten Mailingliste mit drin sind, und die Mitglieder vom IEEE, die haben also auch Zugriff auf den schon fertiggestellten Kompletttext. Aber da müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden. Ja, wie gesagt, jeder kann mitmachen, die Open Group ist offen. Für die allgemeinen Fragen und Antworten gibt es halt diese obere Mailingliste, da kann man halt, wenn man das bei Google mal eintippt, kriegt man also ganz schnell eine Stelle, wo die Möglichkeit ist, das über das übliche System sich da automatisch anzumelden. Für das Kernteam der Telekonferenz gibt es die geschlossene Mailingliste, da kommt relativ selten was. Das sind halt auch im Wesentlichen so Sachen, wir fragen mal David Korn, hey David, wie hast du das und warum hast du das im Kornshell so implementiert? Dann aus dem Group Bugs.net, das ist das Mantis-System. Da kann man mal reingehen, da sind im Augenblick so etwa 1000 Bugs drin. Und wenn man dann selbst einen Bug melden will, muss man sich einen Bereich anlegen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie arbeitet POSIX generell? Eigentlich ist es so, dass POSIX normalerweise keine eigenen Ideen liefert, sondern man guckt, was machen die, die Unix, die zertifizierte Systeme haben und versucht da etwas zu nehmen, was alle machen. Das heißt, man guckt nach Tendenzen und einheitlichen Regelungen. Das Problem ist, wenn man nur das macht, geht es halt nicht so, dass man wirklich bei allen Punkten weiterkommt. In vielen Punkten kommt man da weiter. Features, die im Widerspruch sind bei unterschiedlichen Implementierungen, die werden normalerweise als unspezifiziert in den POSIX-Standard reingeschrieben. Und Dinge, die jemand reinhaben will, die im Widerspruch zu anderen existierenden Unix-Varianten, die schon veröffentlicht worden sind, dürften eigentlich gar nicht reinkommen. Dann sehen wir aber, hier gibt es ein paar Ausnahmen. So um 1990 kam halt GetPGAP und ZPGAP rein in einer Form, wie sie bei AT&T implementiert waren. Und es war im krassen Widerspruch zum vorher existierenden BSD-Interface unter dem gleichen Namen. Da hätte man eigentlich dann nach den POSIX-Regeln den Namen mit POSIX Underline spezifizieren müssen. Und dann kam vor ein paar Jahren so eine Drepper-Funktion fexec und getline rein, die halt auch im Konflikt zu was früher veröffentlicht war. Da gab es schon lange vorher, seit 1980, Funktionen, die was anderes tun und genauso heißen. Ja, jetzt gab es in letzter Zeit gerade zum Shell relativ viele Meldungen und dass man mal sieht, in welche Richtung das jetzt geht, habe ich mal so drei Beispiele gegeben. Das eine, das ist ein Bug-Report von mir. Da sage ich, ich hätte gerne, dass man im Shell einen vollen Zugriff auf alle 32 Bit des Exit-Calls haben kann. Nicht der bisher. Bisher ist es so, dass man im Shell nur auf die untersten 8 Bit von dem Exit-Parameter von einem C-Programm zugreifen kann. Das ist etwas, das wird für Issue 8, also für den Nachfolgestandard, also auch reinkommen. Da sind wir aber noch nicht ganz durch, wie es wirklich dann tatsächlich umgesetzt werden wird. Dann gibt es so Dinge wie, kam jetzt vor einiger Zeit dran, da sind wir gerade seit 3 Wochen am Diskutieren, da kam jemand, das was über Alias ist, über den Shell drinsteht im Standard, das ist unterspezifiziert. Und das haben wir uns jetzt angeguckt und festgestellt, oh Gott, unterspezifiziert ist geschönt. Da steht eigentlich fast gar nichts drin. Und es ist völlig unmöglich, mit dem, was da standardisiert ist, einen Shell zu bauen, der sich gleichartig wie die anderen verhält. Und wer sich zum Beispiel auch anguckt, was Bash macht, der wird feststellen, dass Bash zum Beispiel Dinge tut bei Alias, die so nicht richtig sind. Aber vielleicht auch, weil sie gelesen haben, was im Standard steht und dann geraten haben. Dann gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel bei dem For-Konstrukt im Shell, da gab es eine Stelle, da musste ein Newline stehen. Und normalerweise ist es so, dass eigentlich an allen Stellen in der Shell-Syntax, wo ein Newline steht, auch ein Semikolon hin kann. Und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr im Sommer beschlossen, an dieser Stelle verändern wir die dokumentierte Syntax für die Vorschleife und erlauben dort halt auch das Semikolon. Ja, und was wir halt bei diesen Dingern im letzten Sommer halt festgestellt haben, dass es immer mehr Divergenzen bei den diversen Shells gibt, mit dem Ergebnis, dass es immer schwieriger werden wird, Dinge, die alle gleich machen, zu finden, um nach den bisherigen POSIX-Regeln weitermachen zu können. Wenn es aber keine Gemeinsamkeiten gibt, dann kann es nach den normalen Regeln von POSIX keine Weiterentwicklung geben, weil man müsste halt einfach sagen, ja, das gibt es, aber es ist unspezifiziert, wie es funktioniert, weil es jeder anders macht. Und darum haben wir uns jetzt mal Sachen überlegt, was man da ändern kann. Und jetzt ist es so, ich habe versucht, erstmal aufzuzählen, was ist da das Problem eigentlich beim Shell? Also normalerweise habe ich ja gesagt, es wird alles das standardisiert, was ausreichend einheitlich verfügbar ist. Aber Shell-Implementierungen unterscheiden sich zu stark. Darum ist es klar, es muss jetzt die Initiative von POSIX kommen. Und hier kommt man so eine Auflistung, was so das Problem ist. Erstens, und das ist ein wirklich großes Problem in der letzten Zeit geworden, es gibt ja Kommandos, die sind in den Shell eingebaut. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wenn ich VI eintippe und return, dann wird ein neues Programm gestartet, normalerweise, der VI-Editor, und der lebt neben dem Shell, als Kind vom Shell. Aber es gibt eine ganze Menge Kommandos, die inzwischen in den Shell eingebaut sind, und wenn ich so ein Kommando eintippe und starte, dann läuft da kein neues Programm, sondern dann läuft ein Teil des Shell-Codes ab. Und das Problem dabei ist, eingebaute Kommandos, die haben Vorrang. Wenn also es ein eingebautes Kommando VI im Shell gäbe, dann wäre der Suchpfad, den du da vorhin erklärt hast, völlig irrelevant, weil egal was da drin steht und ob mit diesem Suchpfad im Filesystem ein Kommando VI gefunden werden könnte oder nicht, es würde in jedem Fall das Built-in-Kommando VI verwendet werden. Das ist kein Zustand. Das hat gut funktioniert in den Anfangsphasen vom Born Shell in den späten 70er Jahren, wo weniger als 10 eingebaute Kommandos im Shell waren. Inzwischen sind das Dutzende bis Hunderte, und da muss sich was dran ändern. Dann gibt es halt mangelnde Skriptportabilität, wenn man halt spezifische Features nutzen will. Und da weiß man halt gar nicht, welcher Shell kann was. Und es gibt aktuell keine Möglichkeit rauszufinden, habe ich einen Shell, der ein bestimmtes Feature kann oder habe ich das nicht. Dann gibt es ein Problem Sonderzeichen in Kommandos und Variablen. Also zum Beispiel, das Einfachste, was sich jeder vorstellen kann, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wenn ihr ein Newline in einen variablen Wertetext reintun wollt, das ist nämlich gar nicht so einfach. Da muss man sich im Augenblick ein bisschen Gedanken machen. Da gibt es aber eine Lösung vom Cornshell 93 und die haben auch einige andere Shells leider inkompatibel dazu implementiert. Und da, das war zum Beispiel das, wo wir also jetzt ein halbes Jahr darüber diskutiert haben und wo wir erstmal zurückgestellt haben, weil nämlich seit David Korn bei AT&T vor 2 Jahren entlassen worden ist und dann einen Augenblick später bei Google angefangen hat, hat er plötzlich keine Zeit mehr. Irgendwie scheinen die Leute, die bei Google angefangen haben zu arbeiten, richtig doll an die Kandare genommen zu werden. Und jetzt, letzte Woche hat sich David mal wieder gemeldet, das heißt, da kann es wahrscheinlich weitergehen, aber wir müssen es erstmal rauskriegen, warum der David Korn bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise im Cornshell 93 gemacht hat. Und da müssen wir überlegen, und das, was Bash macht, ist anders. Ist das ein Bug oder was ist besser? Ja, da hatte ich ja schon gesagt, die normalen Shells können nur 8 Bit vom Exit-Code. Da haben wir einen Zustand, der ist also ganz interessant, dieses Wait. Der Wait System Call aus den 70er Jahren in Unix, der liefert halt einfach nur die untersten 8 Bit vom Exit Code, obwohl die Funktion Exit einen 32 Bit Parameter hat. Das Interessante ist, der erste Unix Klon, den es auf der Welt gab, UNOS, 1980 gestartet von einer Gruppe ehemaliger AT&T Mitarbeiter, der hatte schon eine andere Wait Implementierung, die hieß das zwar C-Wait, aber dieses C-Wait von UNOS hat von Anfang an 32-Bit Exit-Code zurückgeliefert mit einem etwas anderen Interface, mit einem etwas intelligenteren Interface. Und letztendlich ist Folgendes passiert. 1989 mit der Entstehung von System 5 Release 4 aus SunOS 4 und 5.3 hat man bei AT&T ein Wait-ID-System-Call eingeführt, der liefert auch die 32-Bit-Exit-Code und nach einem sehr ähnlichen Interface übrigens wie dieses UNOS C-Wait und es ist auch relativ bald in den POSIX-Standard reingekommen. Das Problem ist, 1995 war das noch alles korrekt im POSIX-Standard drin und dann hat irgendjemand den Text zerstört. Und jetzt gibt es halt Leute, die haben diesen zerstörten Text nur gelesen und die Testskripte sind auch fehlerhaft, sodass es also eine ganze Menge, also eigentlich bis auf Solaris gab es vor einem Jahr kein einziges Betriebssystem, was Wait-ID korrekt implementiert hat, sodass es also nicht möglich war, die 32-Bit zurückzukriegen. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Also letztes Jahr im Mai habe ich zum Beispiel den FreeBSD-Leuten Bescheid gesagt, die haben in weniger als einem Tag einen Fix geliefert, die Linux-Leute wollen noch nicht, aber ich denke mal, wenn wir das erstmal jetzt im Standard auch etwas stärker verfestigen, dann wird sich da was tun. Weiteres Problem von $Fragezeichen, das ist die Variable, wo dieser Exit-Code drinsteht, ist nicht nur, dass da nur 8 Bit drinstehen, das ist auch eine überladene Variable, da steht nämlich nicht nur der Exit-Code drin und man weiß nicht, ob das, was man da in dieser Variable sieht, überhaupt der Exit-Code ist oder ob das was ganz anderes ist. Wenn es nämlich ein Kommando nicht gibt, wenn ich also bla eintippe, dann ist ja überhaupt kein Programm gestartet worden. Es kann also auch gar keinen Exit gegeben haben. Wenn ich dann aber in $Fragezeichen reingucke, dann steht da 127 drin. Das heißt, da steht eigentlich etwas drin, was leider, was kein Exit-Code ist, was aber leider als Zahl dort abgelegt ist, sodass ich nicht sehen kann, dass es was Besonderes ist. Das ist auch ein Konzeptfehler. Genauso, wenn ein Programm durch Signale gestorben ist, dann weiß man auch nicht, was in so einer Fragezeichen drinsteht. Im POSIX-Standard steht drin, es soll eine Zahl drinstehen, die größer als 128 ist und irgendwie die Signalnummer enthält. Der Bornshell liefert 128 plus Signalnummer, der Cornshell 93 liefert 256 plus Signalnummer. Also das heißt, also, wenn man nicht weiß, was das für ein Shell ist, kann man aktuell nicht mal die Signalnummer richtig rauskriegen. Dann die nächste Sache, TREP, schickes Kommando. Da könnte man ja halt auch ein Kommando für ganz viele Signale definieren. Das Problem ist, in dem TREP-Interface wird im Shell nicht erklärt, den Kommandos nicht gesagt, wegen welches Signals sie aufgerufen worden sind. Das heißt, also, wenn ich was Zuverlässiges implementieren will in einem Shell-Skript, dann müsste ich eigentlich ein unterschiedliches Kommando für jedes Signal definieren, nur damit ich anhand dieses unterschiedlichen Kommandos auch weiß, welches Signal es war, was da gerade zugeschlagen ist. Also das sind eine ganze Menge Dinge, die wahrscheinlich keiner von den Shells freiwillig implementiert. Und da haben wir jetzt beschlossen, da wollen wir mal jetzt vom POSIX-Standard her selber tätig werden. Ja, jetzt diese Sachen mit diesen Sonderzeichen, da gibt es halt im Cornshell etwas, das heißt Dollar Gänsefüßchen, Inhalt Gänsefüßchen. Und da kann man zum Beispiel sowas reinschreiben wie Backslash N und dann wird das an der Stelle, wo sonst auch Variablen expandiert werden, in ein Newline-Zeichen expandiert. Da ist aber, es gibt drei Shells zurzeit, die das implementieren. Das ist Cornshell 93, Bash und ZSH. Die machen es aber alle unterschiedlich. Und das ist ein Problem. Da müssen wir noch sehen, wie wir das jetzt so formulieren, dass wir die möglichst alle dahin kriegen, dass sie das auf die gleiche Art und Weise machen. Da drin kann man übrigens auch Unicode-Zeichen spezifizieren mit Backslash U und dann 4 oder 8 Hexadezimalzeichen dahinter. Dann ist die Idee, dass man einen POSIX-Namensraum für Set-Variablen definieren sollte, damit man halt bei den Flex halt auch etwas machen kann, was von POSIX vorgegeben wird, weil es leider bei dem, was man mit Z an Verhaltensänderungen bei den diversen Shells umstellen kann. Das ist also auch nicht gerade einheitlich. Ihr könnt ja mal bei den unterschiedlichsten Shells Z-O eintippen. Dann kriegt ihr nämlich eine Auflistung davon, was die so alles können und was da gerade eingeschaltet ist. Und dann werdet ihr feststellen, das weicht sehr stark voneinander ab. Da gibt es einige wenige Dinge, die im POSIX-Standard schon drinstehen. Aber das, was die meisten Shells darüber hinaus tun, das ist nicht einheitlich. Über sowas könnte man sehen, dass man halt prüfen oder aktivieren, also weitere Features aktivieren kann. Ja, dann die Sache, die halt auch ansteht, ist 32-Bit-Exit-Codes, die aus Wait-ID kommen. Und da kam von einem der Leute aus der Telekonferenz ein interessanter Vorschlag, man sollte eine neue Variable, das war der Don Kragern, der den Vorschlag gemacht hat, man soll eine neue Variable einführen, $/. Und in $/ würde eine dezimale Ziffernfolge stehen, wenn es sich um einen Exit-Code handelt, und ein Text, wenn es einen Fehler gegeben hat, der nicht durch einen Exit ausgeführt, getriggert worden ist. Zum Beispiel File Not Found oder ein Signalname, wenn es halt durch ein Signal gestorben ist. Und dann kann man damit schon viel mehr machen. Dann kann man nämlich im Zweifelsfall ein Case-Statement in den Shell reinschreiben und kann da halt einen Match machen, der matcht auf nur Ziffern. Dann weiß ich, das war in Ordnung. Oder das Ding matcht halt mit einem Pattern auf Text und dann weiß ich, da ist was Besonderes passiert. Genauso kam die Idee, dass man halt SIG-Info-T, das ist eine Struktur, die bei Wait-ID zurückliefert, was ist der Exit-Code, was ist der Exit-Grund. und wie ist die Prozess-ID des Prozesses, den ich da gerade aufgesammelt habe, dass man das halt auch in den TREP-Kommandos zur Verfügung stellt. Genauso ist also auch etwas, was also diverse Shells schon so ähnlich inzwischen machen, Z-O Pipefail, dass man halt eine bessere Meldung bekommt, wenn irgendwas in der Pipe schief geht. Aktuell ist nämlich standardisiert, dass nur der Vordergrundprozess, also der Exit-Code vom Vordergrundprozess einer Pipeline in Dollar-Fragezeichen sich niederschlägt. Das Problem ist, der POSIX-Standard definiert nicht, welches Kommando der Vordergrundprozess ist. Der historische Born-Shell, der macht das so, wenn ich A, Pipe B, Pipe B, C schreibe. Keiner dieser Shell, dieser Kommandos ist ein Kind des Original-Born-Shells. Sondern der macht zunächst erstmal ein Kind und die anderen Programme sind alle ein Kind von dem Kind. Das heißt also, geht gar nicht so richtig. KSH93 und mein aktueller Born-Shell machen das so, dass alle Kinder einer Pipe direkte Kinder von dem Shell sind und dass das rechtste Teil der Vordergrundprozess ist. Normalerweise bei historischen Shells war aber der linkeste Prozess der Vordergrundprozess. Also da muss auch noch was passieren. Dann das Verhalten mit TREP Exit, das habe ich jetzt vergessen, was das genau war. Das ist auch eine Sache, die man im Zweifelsfall mit Stringsuche finden kann. Dann kam halt die nächste Idee noch, Corn Shell kann etwas mit zweieckigen Klammern auf. Das verhält sich so ähnlich wie das Testkommando, ist aber in die Syntax vom Shell integriert. Und das hat diverse Vorteile, weil wenn ich nämlich ein Kommando habe, dann muss ich, wenn ich da irgendwelche Pattern reinschreibe, die in Gänsefüßchen schreiben. Wenn das aber etwas ist, was Bestandteil der Syntax ist, dann kann ich das Zeugs einfach so hinstellen, weil der Shell weiß, dass da ein Pattern steht und dann braucht man halt keine Gänsefüßchen zu schreiben. Das ist aber halt auch noch nicht so ganz aufgereist, ob das kommen wird. Mein Vorschlag zu diesen 32-Bit-Codes sah halt jedenfalls so aus, dass man eine neue Gruppe von Variablen im Shell einführt, die alle mit .sh anfangen. Das ist eine Sache, die im Corn Shell 93 auch schon existiert, aber ich habe da halt neue hintere Teile dazu geführt. Code ist der Grund, warum ein Kind gestorben ist. Das kann halt sein Core Dump, Signal, Exit oder auch wenn ein suspendiertes Kind weiter gestartet worden ist. Dann haben wir die Signaltext und so weiter. Das ist der Bug, könnt ihr euch auch mal, wenn ihr sich da mehr interessiert, mal diesen Bug 1026 durchlesen. Ja, dann die wichtigste Sache waren Suchpfad für eingebaute Kommandos. Das ist eine Sache, die ist in den Corn Shell 93 so um 2008 reingekommen, als der in OpenSolaris eingebaut worden ist. Und David Korn meinte, ja, ich will aber die ganzen Standard-Unix-Kommandos da als eingebaute Kommandos haben. Und dann kam die Idee, das geht nur, wenn ich halt auch jedem der eingebauten Kommandos einen Pfad zuordne. Und dann kann ich nämlich bei solchen Built-in-Commands einfach durch einen geeigneten Pfad mir aussuchen, findet der Shell für mich mit meinem Pfad-Setup zuerst das Kommando, was extern im Filesystem als Binary existiert, oder findet er zuerst das, was im Shell existiert. Da gibt es halt auch dann ein Kommando im Corn Shell 93, das heißt Build-In. Damit kann man auch den zugeordneten Pfad zu einem eingebauten Kommando manuell ändern. Das heißt, ich könnte theoretisch 25 verschiedene Pfadpräfixe also auch definieren und damit auch nachträglich die Kategorien, in denen ein einzelnes eingebautes Kommando ist, bestimmen. Und sowas werden wir wahrscheinlich halt auch demnächst in dem POSIX-Standard Issue 8 bekommen. Also bei Corn Shell 93 ist es so, dass die meisten Build-ins diesem virtuellen Pfad User-Ast-Bin zugeordnet sind. Also unter User-Ast-Bin, da gibt es normalerweise gar nichts. AST heißt AT&T Software Technology. Oder, und Ja, wer also mal sich mal einen KSH 93 besorgt und anguckt, der kann damit mal ein bisschen rumspielen, würde ich es mal sagen. Weil ich möchte nämlich jetzt sehen, dass wir noch ein paar Fragen durchkriegen auch. Ich wollte mal kurz noch sagen, was es gibt es so für interessante Shell-Implementierungen. Es gibt KSH 88. Das ist aktuell der einzige, der wirklich halt auch POSIX zertifiziert worden ist. Der ist aber Closed Source. Dann gibt es KSH 93, der ist seit 2001 Open Source. Ist aber nicht komplett POSIX-konform. Dann gibt es den Bash, der ist zwar auch Open Source, aber der hat relativ viele Abweichungen vom POSIX-Standard, also deutlich mehr als KSH 93. Dann gibt es Dash, das ist ein Debian-Almquist-Shell, das ist ein Shell, der basiert auf ASH mit ein paar Verbesserungen von Debian. Da der aber keinen Multibyte-Support drin hat, kann man den nur für POSIX-Systeme in Embedded-Umgebungen zertifizieren lassen. Weil wenn man nämlich ein richtiges POSIX-System zertifiziert, ist Multibyte-Support Pflicht. Dann gibt es MKSH, Mir Corn Shell, das ist also ein Ein-Mann-NetBSD-Ableger und der Mensch hat dort auf Basis von dem PDKSH weitergearbeitet. PDKSH war also ein extrem buggefüllter Cornshell-Klon. Und der Junge hat sich richtig Mühe gegeben. Das ist im Augenblick von den Open-Source-Varianten vermutlich der beste Cornshell-Nachbau. Ja, dann gibt es seit 10 Jahren meine Open-Source-Bornshell-Erweiterung. Die wird in wenigen Wochen POSIX-konform sein. Ich habe also das, was also zwischen dem ursprünglichen Bornshell historisch und dem jetzigen Standardisierung im POSIX ist, nachgebaut. Da gibt es eine ganze Menge andere Shells. Auch ZSH hat so viele Abweichungen. Wir gucken uns den zwar immer wieder an, wenn wir halt diskutieren, was wollen wir, aber ZSH ist immer einer der Shells, die besonders stark abweichen. Diesen Vortrag gibt es unter cdatools.sf.net mit einem Files, mit einem großen F. Und wer mal auf die Webseite von meiner Bornshell-Version geht, der findet da auch eine ganze Menge Linksammlungen, die zu interessanten Shell-spezifischen Webseiten von anderen Leuten führen. Jetzt haben wir noch wenige Minuten für Fragen.
Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar zu Shell-Skripten. Da muss man manchmal wirklich an ganz bestimmten Stellen Leerzeichen schreiben. Also so wie ich es kenne, also bei Bash zum Beispiel finde ich ziemlich nervig. Hat das irgendwas mit POSIX zu tun?
Wenn du mir sagst, welche Stelle du meinst, kann ich sie sagen.
Also zum Beispiel bei if, dann eckige Klammer auf, ich glaube, dann muss ein Leerzeichen kommen und dann kommt wieder eine
Klammer. Ja, ganz einfach, kann ich dir ganz einfach erklären, eckige Klammer auf ist ein Alias für das Testkommando. Und hinter einem Kommandonamen muss ein Leerzeichen kommen, bevor das erste Argument kommt. Es gibt aber andere Stellen in der Syntax, die tatsächlich mit Leerzeichen spezifiziert sind. Wenn du zum Beispiel etwas schreibst, was so anfängt, geschweifte Klammer auf, Kommando, Semikolon, dann muss hinter dem Semikolon ein Leerzeichen kommen, bevor die geschweifte Klammer zukommen darf. Das ist aber so in der Syntax spezifiziert. Oder Newline, das geht auch. Ja, an der Stelle, also es ist halt so, vor der geschweiften Klammer zu, muss entweder Semikolon oder Newline kommen. Es gibt halt auch noch die Sache, Dollar runde Klammer auf ist ja Command Substitution, Dollar runde Klammer auf ist Arithmetic Substitution. Und da ist halt auch so, wenn ich jetzt Command Substitution mit dem Subshell mache, dann ist es so, dass einige Shells das versuchen rauszukriegen, was hat der gemeint, wenn zwei runde Klammern auf direkt aufeinander folgen, aber der POSIX-Standard sagt, man soll sich darauf nicht verlassen und man sollte an der Stelle, wenn man halt Command Substitution im Subshell meint, da sicherheitshalber ein Leerzeichen reinmachen. Also das ist auch ein Graubereich. Wie gesagt, also es gibt halt diese drei Dinge. Es gibt Sachen, wo tatsächlich im Standard das Leerzeichen spezifiziert ist. Das sind wenige. Es gibt Dinge, die einfach dadurch, dass halt etwas als Kommando implementiert ist, Leerzeichen braucht, damit es nach normalen Regeln funktioniert. Nächster.
Dann hätte ich mal... Ja, ich hätte noch die Frage, kann ich mich bei der jetzt Erweiterung von 8-Bit auf 32-Bit für den Return-Code darauf verlassen, dass ich die Big- oder Little-Engine-Problematik komplett vom Kernel erledigt bekomme, oder kann die dort auch noch eben auf die Füße
kommen? Nein, das wird nicht kommen. Also es ist so, wir hatten jetzt vor kurzem den ersten Teil von dieser Diskussion 32-Bit-Exit-Code durchdiskutiert und ein Vorschlag, den ich gemacht hatte, dass halt die interne Logik des Shells schon mal alle 32-Bit auswerten soll, die wurde aus Angst, es könnte irgendwelche Skripte geben, die sich auf diesen Fehler verlassen, abgelehnt. Also damit ihr mal wisst, worum es geht. Wenn ihr schreibt if bla oder aber bla und, nicht, ob dann der if-Teil von dem Kommando ausgeführt wird oder ob dieses und dahinter ausgeführt wird, hängt davon ab, ob der Shell meint, dass das Kommando gut gegangen ist. Und wenn in einem C-Programm ein Exit 256 steht, dann ist es ja nicht null. Das heißt, es signalisiert uns eigentlich, dass es schief gegangen ist. Aber der Shell verhält sich zurzeit so, dass er, weil die historischen Shells ja auch nur die untersten 8 Bit gesehen haben, tatsächlich sich so verhält, als wäre es ein gut gegangenes Kommando. Und da hat man sich darauf geeinigt, das wird man mit Z-O Full Exit Code erst einschalten müssen, dass also auch die interne Logik des Shells dann selbst auf Systemen, die sich korrekt verhalten könnten, aktiviert werden, um mögliche unerwartete Effekte in Shell-Skripten zu vermeiden.
So, jetzt bitte noch.
Ja, du?
Keine Frage zur Shell jetzt speziell, aber zu Codex.
Ja.
Ich habe ganz schockiert feststellen müssen, vor ungefähr einem halben Jahr, dass der Standard, mir ist zwar noch erlaubt zu sagen, rm-rf/, aber vorschreibt, dass dann nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Wie ist es denn zu dieser Regelung gekommen?
Oh, Moment, ich wiederhole es kurz. Die Frage war, dass im POSIX-Standard verboten wird, dass bei rm-rf/ was passiert?
Punkt ist uns auch verboten.
Aber...
Ja, das war die Frage.
Genau. Ja, ja, also rm-rf/ und rm-rf-Punkt dürfen nicht funktionieren. Das ist 2008, wenn ich mich erinnere, etwa reingekommen. Und da kann ich mich leider nicht mehr ganz dran erinnern, weil ich habe erst 2007 angefangen, regelmäßig an den Telekonferenzen teilzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich an der aktuell relevanten Telekonferenz teilgenommen habe. Ich weiß aber, dass es da auch heiße Diskussionen zu gab und dass es etwas war, was mehr als eine Woche gedauert hat, bis da durchkam. Das ist die Frage, ob das halte ich nicht für relevant für RM. Ich denke mal, das ist eher dann ein Kernel-Problem. Also, dass ich, wenn ich einen File lösche, sollte meiner Meinung nach nicht der Kern, also das ist ja ein Pseudo-File, was du wahrscheinlich meinst, ne? Was irgendwie /system oder sowas drin ist. Ich würde es so verstehen, dass der Kern dann nicht die Firmware zerstören sollte. Das halt ist meiner Meinung nach nicht direkt mit RM verbunden. Nein, also das mit dem Slash, das war tatsächlich eine Sache, die wo Leute gesagt haben, es gibt Leute, die öfter mal IFS falsch gesetzt haben und dadurch könnte es passieren, also Input-Field-Separator, und dadurch kann es passieren, dass Sachen, die man eingetippt hat, unglücklicherweise zu diesen Kommandos führen.
Ja, gibt viele Unglück. Und ich meine, auch ohne UEFI passieren da ja eigentlich nicht angenehme Dinge normalerweise.
Ja, also das...
Ich bin nicht gewohnt, dieses Babysitting vorgeschrieben zu kriegen. Deswegen kann ich lieber...
Ja, Das stimmt. Also normalerweise muss man wirklich sagen, also die übliche Spezifikation von Unix ist Garbage in, Garbage out. Wer sein Programm mit unsinnigem Kram füttert, der muss auch mit unsinnigen Reaktionen leben. Und es ist ja halt auch klar, dass also bei diversen Dingen, die im POSIX halt als unspezifiziert gelten, was man ja auch nachlesen kann, da ist es dann tatsächlich so, theoretisch kann da alles passieren, inklusive der Erzeugung von rosa Rauch.
Was steht denn jetzt zu dieser RM-Problematik im Standard? Steht da drin gar nicht ausführen,
Xcode
0 oder was steht denn drin?
Müsste ich nochmal nachgucken, aber wenn dich das interessiert, geh in die Mantis-Sache. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt war Mantis schon aktiv und dann müsstest du zumindest die Gesamtheit der Diskussionsergebnisse da drin nachlesen können. Da muss man aber auch aufpassen, in dem Mantis steht immer nur das Diskussionsergebnis drin, was zum Schluss dann beschlossen worden ist, und es stehen Diskussionsbeiträge drin, die außer der Reihe da reingekommen sind. Das, was bei der Telekonferenz passiert ist, da musste man sich dann anhand der Protokolle nachgucken, wann ist das behandelt worden, und da muss man in das ISA-Pad von der betreffenden Telekonferenz reingehen, und dann kann man da dann üblicherweise mehrere Seiten Diskussion sehen und auch nachvollziehen, wie das Diskussionsergebnis dann letztendlich erzielt worden ist. Wobei ich sage jetzt absichtlich nicht, wie man auf das ISA-Pad kommt und wie man in die Telekonferenz reinkommt. Die Leute, die gerne da rein möchten, die werden es schaffen, rauszubekommen, wie das geht. Ich will es halt absichtlich nicht so machen, weil wenn nachher irgendwie 20 Leute tatsächlich da in der Telefonkonferenz drin sind, die einfach nur zuhören wollen und sich gelegentlich räuspern und die Katze läuft rum und macht Miau, dann macht es keinen Spaß in der Telekonferenz mehr. Darum, wie gesagt, wer es wirklich möchte, der wird es schaffen, es selber rauszufinden.
Ja, also vielen, vielen Dank. Zu später Stunde noch ein ganz spannender Vortrag, und ich will hoffen, dass die Timeline erstmal nicht verlängert werden muss, weil die Arbeit im Gremium erstmal so weitergeht und auch sich die Shell-Programmierer da schön anpassen. Dann einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank. Bis nächstes Jahr und ja, tschüss.